Viele Christen verbinden die Worte Jesu über die Wohnungen im Haus des Vaters mit einem fernen Ort im Himmel. Doch der rote Faden des Neuen Testaments zeigt ein anderes, viel tieferes Bild. Gott selbst will die wahre Wohnstätte des Menschen sein, und zugleich will er sich eine Wohnstätte im Menschen bauen. Die Frage ist nicht zuerst, wo wir einmal wohnen werden, sondern wo wir jetzt, in Christus, geistlich verortet sind. Die vielen Wohnungen, Glieder des Leibes als Gottes Haus. Wenn Jesus im Obersaal von dem Haus des Vaters und den vielen Wohnungen spricht, löst das leicht Bilder von himmlischen Einzelhäusern und himmlischer Architektur aus. Doch der Zusammenhang von Johannes 14 und die weitere Offenbarung des Neuen Testaments lenken den Blick weg von Dingen hin zu Personen. Der Sohn redet nicht über eine zukünftige Siedlung, sondern über einen gegenwärtigen Bau aus lebendigen Menschen. Paulus fasst dies nüchtern zusammen: So sind wir, die vielen, ein Leib in Christus und Einzelglieder voneinander. Der Vater baut sich keine Mauern, sondern ein Volk, er sammelt keine Steine, sondern Glieder. Das Haus des Vaters ist die Gesamtheit der Erlösten, die in Christus verbunden, durch den Geist belebt und in Gott hineingestellt sind. In diesem Sinn ist jede glaubende Person ein Baustein, ja mehr noch, eine Wohnung, in der Gott sich niederlässt und sich ausdrückt. Im Haus des Vaters gibt es viele Wohnungen. Das griechische Wort für Wohnungen in Vers 2 ist die Pluralform desselben Wortes, das in Vers 23 mit Wohnung wiedergegeben wird. Was bedeutet Wohnung? Die vielen Wohnungen sind die vielen Glieder des Leibes Christi, der der Tempel Gottes ist. Der Leib des Herrn hat viele Glieder, und jedes Glied ist eine Wohnung. Dass die vielen Wohnungen die vielen Glieder des Leibes sind, wird durch Vers 23 ausreichend bezeugt, wo gesagt wird, dass der Herr mit dem Vater Wohnung machen wird bei dem, der ihn liebt. Jeder liebende Jesu ist eine Wohnung. Wir alle sind die Wohnungen in Gottes Bau. Dieser Bau ist der Leib Christi, und alle Wohnungen sind die Glieder des Leibes Christi. Johannes 14 verbindet diese große Perspektive mit einer sehr persönlichen Verheißung. Später im Kapitel heißt es, dass der Vater und der Sohn Wohnung machen bei dem, der den Sohn liebt und sein Wort bewahrt. Das Licht fällt damit auf die vielen Wohnungen, was der Herr in der Weite des Hauses des Vaters ankündigt, erfüllt er im Kleinen des einzelnen Lebens. Jeder liebende Jesu wird zu einer Stätte, an der Gott sich aufhält, an der sein Geist wohnt. So entsteht ein geheimnisvolles Wechselspiel, wir werden Wohnungen Gottes, und gleichzeitig wird Gott unser eigentliches Zuhause. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Dieses Wort zeigt, wie eng der Leib Christi und der Tempel Gottes zusammengehören. Der Tempel ist kein Bauwerk neben dem Leib, sondern der Leib selbst als Wohnstätte Gottes. Daraus wächst zugleich Trost und Herausforderung, Trost, weil unser Leben, so unscheinbar es wirken mag, in Gottes Augen eine Wohnung von ewigem Wert ist, Herausforderung, weil Heiligkeit und Liebe nicht Nebensachen, sondern Hausordnung in Gottes Wohnstätte sind. Wer sich als Wohnung Gottes versteht, beginnt sein eigenes Leben weniger als Projekt und mehr als Raum für Gottes Gegenwart zu sehen. Und im Miteinander der Glieder gewinnt diese Sicht eine stille Schönheit, wir begegnen einander nicht nur als Menschen mit Stärken und Schwächen, sondern als Räume, in denen der Vater wohnen will und schon wohnt. Der Blick auf die vielen Wohnungen im einen Haus des Vaters bewahrt davor, sich in einer privaten Spiritualität einzuschließen. Gott baut keine Einzelhütten auf abgelegenen Höhen, sondern fügt Wohnungen zu einem Haus zusammen. Das neue Jerusalem, das Johannes sieht, ist wie eine für ihren Mann geschmückte Braut bereit gemacht, eine Stadt und eine Person zugleich. In diesem Bild kulminiert, was jetzt schon im Verborgenen geschieht, Gott gewinnt sich durch den Leib Christi eine Wohnstätte, in der er sich erfreut und offenbart. Je tiefer sich diese Sicht einprägt, desto mehr wird die Gemeinde nicht als religiöse Institution erlebt, sondern als der Ort, an dem der Vater zu Hause ist. Daraus erwächst eine leise, aber kraftvolle Ermutigung, auch mitten in Bruchstückhaftigkeit, Unreife und menschlicher Begrenzung geht Gottes Bauwerk voran. Der dreieine Gott lässt nicht ab von dem, was er begonnen hat. Wer sich selbst als Wohnung in diesem Haus weiß, darf mit Zuversicht rechnen, dass Gott auch die anderen Wohnungen trägt, formt und mit seiner Herrlichkeit erfüllt. So wird das Wissen um die vielen Wohnungen nicht zu einer abstrakten Lehre, sondern zu einer Quelle nüchterner Hoffnung. Gott verliert keines seiner Glieder aus dem Blick, und er bringt sein Haus zur Vollendung. So sind wir, die vielen, ein Leib in Christus und Einzelglieder voneinander. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Aus der Erkenntnis, dass die vielen Wohnungen keine entfernten Himmelsdomizile, sondern konkrete Menschen im Leib Christi sind, entsteht eine neue Wahrnehmung der eigenen Identität und der Geschwister. Das Leben wird nicht mehr primär als Bühne für Selbstverwirklichung verstanden, sondern als Raum, in dem Gott wohnen und sich ausdrücken will. Gleichzeitig relativiert diese Sicht alle Vereinzelung, wer Wohnung im Haus des Vaters ist, ist immer zugleich mit anderen Wohnungen verbunden. Statt die Gemeinde nur als Rahmen für geistliche Angebote wahrzunehmen, wächst das Bewusstsein, dass der Vater sich mitten in den unvollkommenen Beziehungen, Gesprächen und gemeinsamen Wegen ein Haus baut. Diese Perspektive lädt zu einem stillen Vertrauen ein, dass Gott sein Bauwerk auch durch unscheinbare Treue, durch Vergebung und durch getragenes Miteinander voranbringt und dass unser verborgenes Ringen um Heiligkeit nie vergeblich ist, weil es Teil der Einrichtung seiner Wohnstätte ist. Durch Tod und Auferstehung in Gott hinein, der wahre vorbereitete Platz. Wenn Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, klingt das zunächst, als würde er uns zeitlich vorausgehen, um irgendwo im Himmel an zukünftigen Wohnungen zu arbeiten. Doch der Weg, den er unmittelbar danach beschreitet, führt nicht in eine Baustelle, sondern an das Kreuz. Sein Gehen ist der Weg durch Leiden, Tod und Auferstehung. Auf diesem Weg trägt er nicht nur allgemein die Sünde, sondern begegnet den vielen konkreten Barrieren, die uns vom lebendigen Gott trennen, Schuld, die wie eine Mauer steht, die Macht der Welt, die das Herz bindet, der Teufel als Ankläger und Verführer, der Tod als letzte Grenze, das Fleisch mit seiner Eigenwilligkeit, das Selbst, das sich in den Mittelpunkt schiebt, der alte Mensch, der nicht zu ändern ist, sondern gerichtet werden muss. In seinem Tod nimmt Christus diese ganze Wirklichkeit des Getrenntseins in sich hinein und bringt sie vor Gott zum Ende. Er bereitet die Stätte nicht, indem er an äußeren Umständen arbeitet, sondern indem er die innersten Hindernisse ans Licht bringt und wegträgt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, bedeutet, dass der Herr eine Stätte bereiten, die Erlösung vollbringen, den Weg öffnen und eine Stellung für den Menschen schaffen wird, um in Gott hineinzukommen. Es bedeutet, dass der Herr den Weg für uns bahnen wird, in Gott zu sein. Dies ist der zentrale Gedanke dieses Kapitels. Die Auferstehung ist deshalb nicht nur der Triumph über den Tod als Ereignis, sondern die Eröffnung einer neuen Sphäre, eines offenen Zugangs in Gott hinein. Wenn Jesus den Jüngern zusagt, ihnen eine Stätte zu bereiten, dann meint er eine Stellung, ein gesichertes Dasein in der Gegenwart des Vaters. Paulus fasst das in einem dichten Satz, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht und mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Die vorbereitete Stätte ist dieses Mitsitzen in Christus vor Gott, dieses Mitsein im Sohn, der vor dem Angesicht des Vaters steht. Indem er den Weg frei macht, schafft er uns eine bleibende, nicht mehr antastbare Position. Wir sind in Christus und damit in Gott, und Gott kommt durch seinen Geist in uns. Aus dieser doppelten Bewegung, wir in ihm, er in uns, entsteht jene tiefe Geborgenheit, die der Herr ihnen in der Nacht des Verrats zuspricht. Die Stätte, die er bereitet, ist nicht ein späteres Paradies neben ihm, sondern das gegenwärtige Eingebundensein in ihn. Daraus wächst stille Zuversicht, wo die eigenen Grenzen, die Macht der Vergangenheit oder die Dunkelheit der Gegenwart zu überwältigend erscheinen, bleibt diese von Christus bereite Stätte bestehen. Nichts, was zwischen Gott und uns stand, hat er unberührt gelassen, nichts, was er am Kreuz getragen und in der Auferstehung überwunden hat, kann unsere Stellung im Vater wieder aufheben. So rückt das Licht von Johannes 14 auch unser Verständnis vom Himmel zurecht. Der Himmel ist in der Schrift nicht zuerst ein Ort, sondern vor allem die Sphäre der unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott. Wenn Jesus die Stätte bereitet, schafft er für uns Anteil an seiner eigenen Gemeinschaft mit dem Vater. Darum ist die vorbereitete Stätte immer gleichzeitig persönlich und gemeinschaftlich, wer in Christus in Gott ist, ist unweigerlich auch in der Wirklichkeit des Leibes Christi. In der Sprache des Neuen Testaments gehört beides zusammen, der Gekreuzigte, der Auferstandene und der Leib, in den wir eingefügt werden, damit Gott durch die Gemeinde verherrlicht werde. Das kann ermutigend und zugleich entlastend wirken. Unsere Bestimmung ist nicht, uns eine eigene geistliche Stätte zu schaffen, sondern in der von Christus bereiteten Stätte zu leben, in ihm, vor dem Vater, inmitten seiner Gemeinde. Wo diese Gewissheit sich vertieft, verliert die Angst vor Verlust und Verlassenheit ihre scharfe Schärfe. Der Platz, den er bereitet hat, besteht nicht aus fragilen Umständen, sondern aus seiner vollbrachten Erlösung und seiner bleibenden Gegenwart. In dieser Perspektive bekommt auch das persönliche Ringen mit Schuld und Unzulänglichkeit einen neuen Klang. Weil Christus die Stätte gerade durch das Gericht über Sünde, Selbst und alten Menschen bereitet hat, wird unsere Begegnung mit diesen Realitäten nicht mehr zur endgültigen Bedrohung, sondern zur Gelegenheit, tiefer in die bereits eröffnete Gnade hineinzuwachsen. Das nimmt den Druck, sich selbst einen Zugang zu Gott erzwingen zu müssen, und öffnet die Möglichkeit, die vorbereitete Stätte dankbar zu bewohnen. Die eigene Geschichte, mit Brüchen, Versäumnissen und Wunden, steht damit nicht mehr außerhalb des Heißweges, sondern wird in diesen Weg hineingenommen. Das, was uns scheinbar disqualifiziert, wird an das Kreuz geführt und in der Auferstehung in eine neue Stellung verwandelt. Daraus keimt eine leise Hoffnung, die Stätte, die Christus bereitet hat, ist stabiler als unsere Treue, weiter als unsere Einsicht und tiefer als unsere Gebrochenheit. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht und mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Die Einsicht, dass die von Christus bereitete Stätte kein fernes Himmelsquartier, sondern unsere Stellung in der Gemeinschaft mit dem Vater ist, entlastet von dem Druck, sich selbst den Zugang zu Gott erarbeiten zu müssen. Wer versteht, dass der Weg durch Tod und Auferstehung bereits vollständig geöffnet ist, kann Schuld, Schwachheit und Begrenztheit ernst nehmen, ohne ihnen das letzte Wort zu geben. Die eigenen inneren Zustände verlieren ihren Charakter als Barometer der Gotteskindschaft, sie werden zu Anlässen, tiefer in die schon bereitete Gnade hineinzuwachsen. So gewinnt der Alltag eine neue Grundfarbe, Entscheidungen müssen nicht unter der Last getroffen werden, alles perfekt absichern zu müssen, weil der eigentliche Platz im Leben, die Stätte in Gott, nicht von eigenen Leistungen abhängt. Diese Gewissheit schenkt eine stille Freiheit, Verantwortung zu übernehmen, Risiken einzugehen und Wegstrecken durchzustehen, im Vertrauen darauf, dass der Boden unter allem die Treue Christi ist. Aus diesem Bewusstsein heraus kann das Herz auch in Zeiten der Dunkelheit an einem Satz festhalten, die Stätte ist bereitet, und darum ist mein Leben in Gott verankert. Der Sohn als Weg, Wirklichkeit und Leben in den Vater. In der Mitte von Johannes 14 verdichtet Jesus die ganze Bewegung des Heils in einen einzigen Satz, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Auffällig ist, dass er nicht sagt, niemand kommt in den Himmel, sondern niemand kommt zum Vater. Das Ziel ist nicht in erster Linie ein Ort, sondern eine Person. Der Sohn öffnet nicht eine neutrale Route zu einer gesichtslosen Seligkeit, sondern führt in die lebendige Gemeinschaft mit dem Vater. Weil der Weg eine Person ist, ist auch das Ziel eine Person, der Sohn ist der lebendige Weg, der den Menschen in den lebendigen Vater hineinführt. Damit verschiebt sich der Schwerpunkt, christlicher Glaube ist nicht zuerst Orientierung an einem System, sondern Teilhabe an einem lebendigen Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Der Weg für uns, in Gott zu gelangen, ist der Herr selbst. Weil dieser Weg eine lebendige Person ist, muss auch der Ort, an den der Herr uns bringt, eine lebendige Person sein, Gott, der Vater, selbst. Der Herr selbst ist der lebendige Weg, der den Menschen in Gott, den Vater, den lebendigen Ort, hineinbringt. Weg, Wahrheit und Leben erscheinen auf den ersten Blick wie drei nebeneinander stehende Begriffe. Doch in der Erfahrung gehören sie untrennbar zusammen. Der Sohn kann nur Weg für uns sein, indem er für uns Wahrheit und Leben ist. Wahrheit meint hier nicht bloß Richtigkeit einer Lehre, sondern die göttliche Wirklichkeit selbst, die in Christus aufleuchtet. Leben wiederum ist nicht nur Lebendigkeit, sondern das ewige, göttliche Leben, das er schenkt. Indem wir ihn als Leben empfangen, kommt die göttliche Wirklichkeit zu uns, indem diese Wirklichkeit in uns Gestalt gewinnt, wird sie zum erfahrbaren Weg, auf dem wir zum Vater gehen. Weg, Wahrheit und Leben sind also nicht drei Angebote, aus denen gewählt werden könnte, sondern drei Perspektiven auf dieselbe Wirklichkeit, Christus als die Austeilung des Dreieinen Gottes in uns hinein. Das Geheimnis dieser Austeilung liegt darin, dass der Sohn, der beim Vater ist, durch Kreuz und Auferstehung zum Geist wird, der in uns wohnt. Darauf zielt die Verheißung im gleichen Kapitel, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Dieser Geist ist nicht eine von Christus losgelöste Größe, sondern die gegenwärtige Weise, wie der Sohn mit dem Vater zu uns kommt und in uns bleibt. So erfüllt sich, was Paulus in einfacher Sprache sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Weg zum Vater verläuft nicht außerhalb von uns, sondern durch die innere Gegenwart des Sohnes im Geist, er als Leben in uns, er als Wahrheit, die unsere Maßstäbe korrigiert, er als Weg, der unsere Schritte lenkt. Dadurch bekommt das Wort kommen eine doppelte Richtung, wir kommen zum Vater, und der Vater kommt in uns. Jesus sagt kurz darauf, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Der Sohn als Weg führt uns zum Vater, und der Vater mit dem Sohn kommt im Geist zu uns. Am Ende steht eine gegenseitige Wohnstätte, Gott in uns, wir in Gott. Der dreieine Gott bleibt dabei nicht ein abstraktes Dogma, sondern wird zur gelebten Wirklichkeit, der Vater als Ziel und Quelle, der Sohn als Offenbarung und Weg, der Geist als innere Gegenwart und Kraft. Wo diese Bewegung geschieht, entsteht nicht nur individuelle Frömmigkeit, sondern der Leib Christi als gemeinschaftliche Wohnstätte Gottes im Geist. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn erkennt, ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Die Einsicht, dass Christus selbst der Weg, die Wirklichkeit und das Leben ist, rückt den Mittelpunkt des Glaubens weg von eigener Leistung hin zu einer lebendigen Beziehung. Im Alltag bedeutet das, dass Unsicherheit über Entscheidungen oder innere Zustände nicht mehr als Trennung von Gott gedeutet werden müssen, der Zugang zum Vater hängt nicht an der Perfektion der eigenen Orientierung, sondern an der Treue des Sohnes. Wer ihn als Wahrheit ernst nimmt, gewinnt die Freiheit, eigene Vorstellungen und Sicherheiten in Frage stellen zu lassen, ohne den Boden zu verlieren. Wer ihn als Leben annimmt, kann aufhören, sich geistliche Kraft abzuringen und beginnen, aus einer gegebenen Quelle zu leben. Und wer ihm als Weg vertraut, lernt Schritt für Schritt, den eigenen Lebensweg nicht als Irrgang zu begreifen, solange er im Vertrauen auf ihn gegangen wird. So wird die Beziehung zu Christus zur leisen, aber tragenden Mitte, aus der heraus Entscheidungen getroffen, Konflikte ausgehalten und Wege weitergegangen werden können, in der Gewissheit, dass der Weg zum Vater nicht von unserer Sicherheit, sondern von seinem Dasein als Weg abhängt. Vater, wir danken dir, dass du in Christus alle Hindernisse beseitigt hast, die uns von dir trennten, und uns einen festen Platz in dir selbst bereitet hast. Herr Jesus, du bist unser Leben, unsere Wirklichkeit und unser Weg in den Vater hinein, in dir dürfen wir geborgen sein und wissen, dass nichts uns mehr aus deiner Hand reißen kann. Heiliger Geist, erfülle uns neu mit der Gewissheit, dass du in uns wohnst und uns zugleich in Gott verankerst, damit unser tägliches Leben zu einem lebendigen Ausdruck deiner Wohnstätte auf Erden wird. Lass die Hoffnung lebendig bleiben, dass du dein Bauwerk vollendest und wir in Ewigkeit in dir zu Hause sind. Amen.